Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Käthe Wiens. Ich freue mich, dass ich für Sie aus dem Buch von Gulshan Ester, Der Schleier zerriss, weiterlesen darf. Nachdem Gulshans Vater nach kurzer Krankheit gestorben und beerdigt worden ist, bleibt sie mit Tante und Onkel und ihren Dienerinnen im Elternhaus zurück. Eine 40-tägige Trauerzeit findet statt, in der sich alle des Verstorbenen erinnern sollen. Jeden Tag gehen viele Leute aus und ein, versorgen sie mit allem Nötigsten. Doch das traurige Herz von Gulshan können sie nicht heilen und den Vater, der ihr liebster Gesprächspartner geworden war, können sie nicht zurückbringen. Auch wenn eine Dienerin meint, ihn plötzlich auf einem Stuhl gesehen zu haben. Um sich von den traurigen Gedanken abzulenken, lässt Gulshan sich einen Koran in ihrer Muttersprache Urdu kaufen, damit sie besser verstehen kann, was der Koran über Jesus sagt. Üblicherweise wird der Koran nur in Arabisch gelesen. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Als Tante wieder gegangen war, brauchte ich dringend irgendetwas, um meine Gedanken von den Ereignissen des Vormittags abzulenken. Darum ließ ich mir den arabischen Koran bringen und begann, die Sure, das Haus Imran, zu lesen. Doch es erwies sich als recht schwierig, den arabischen Text richtig zu verstehen, obwohl dessen rhythmisches Versmaß das Auswendiglernen eigentlich immer leicht gemacht hatte. Plötzlich kam mir ein kühner Gedanke, warum sollte ich den Koran nicht in meiner Muttersprache lesen? Ich schrieb ein paar Zeilen auf ein Stück Papier und gab diese Salima, als sie hereinkam, um mich umzuziehen. Bitte, geben Sie der Überbringerin die beste Urdu-Übersetzung des Korans, die Sie haben, stand auf dem Zettel. Geh mit diesen Zeilen in die Buchhandlung und bitt um den Koran in Urdu, herausgegeben von der Tag-Gesellschaft, sagte ich zu meinem Mädchen. Das Geld kannst du dir von Tante geben lassen. Salima nickte höflich und ging. 2 Stunden später war sie wieder da, mit dem in Zeitungspapier eingewickelten Buch. Sehr schön, sagte ich. Nun mach mir bitte noch eine Hülle dafür. Am Abend, als alles im Hause still war, entfernte ich die grüne Seidenhülle und nahm den Urdu-Koran heraus. Einen Augenblick hielt ich das Buch unschlüssig in der Hand. Nur zu gern hätte ich jene Stimme noch einmal gehört, die mir versicherte, dass meine Gebete gehört worden seien und es eine Möglichkeit der Heilung und neue Hoffnung für mich gebe. Instinktiv wusste ich, dass ich sie nur dann von Neuem hören konnte, wenn ich der Anweisung zu lesen Folge leisten würde. Voller Neugier, wenn auch mit traurigem Herzen und ohne nur im Entferntesten daran zu denken, welch ein entscheidender Augenblick dies war, sagte ich die Bismala-Formel, öffnete das Buch und fing an zu lesen. Am 3. Tag nach dem Tod unseres Vaters wurde Safdar Shah als rechtmäßiges Familienoberhaupt eingesetzt. Feierlich setzten ihm 2 seiner Onkel einen von Vaters Turbanen aufs Haupt. Von nun an war er in unserer Familie der Pir und der Schah, von dem man erwartete, dass er auf religiöse Fragen eine Antwort wusste. Er würde bestimmt einen guten Pir abgeben. Manche, die diesen Titel besaßen, waren ungebildet und abergläubisch. Für die Dauer der 40-tägigen Trauerzeit war das Haus voll von Nachbarn, Besuchern und Murids mit ihren Frauen. Diese waren gekommen, um uns ihre Dienste anzubieten. Sie meinten es wirklich gut, hielten das Haus sauber und versorgten die anderen Besucher mit Essen. Außerdem brachten sie uns Kleider mit, die wir der Höflichkeit halber auch anziehen mussten. Diese Kleider sind Gewänder des Todes, nicht des Lebens. Sie erinnern mich immer wieder an das, was geschehen ist, sagte meine Schwester Anis Bibi und zupfte voll Unbehagen herum. Die Trauerzeit endete mit 2 speziellen Ereignissen. Das Grab wurde mit Zement überzogen und ein Gedenkstein errichtet. Dann wurden alle zur traditionellen Trauerabschlussfeier eingeladen. Ein großes Zelt wurde aufgestellt und die Versorgung der Gäste einem Restaurant am Ort übertragen. Dieses ließ einige Kochherde aufstellen und 150 riesige Töpfe mit Reis füllen. Es gab Erbsen mit Hammelfleisch und süßem Reis, wobei alle auf ihrer Matte auf der Erde saßen und mit ihren Fingern von Blechtellern aßen. Ich nahm nicht an der Feierlichkeit teil, weil ich es schrecklich fand, wegen meiner Behinderung angestarrt und bemitleidet zu werden. aber ich ließ mir alles genau erzählen. Nun war es Zeit für Safdar Shah, nach Lahore zurückzukehren. Doch bevor er das tat, kam er in mein Zimmer, um mit mir zu sprechen. Er nahm auf dem Stuhl Platz, auf dem Vater so oft gesessen hatte, und man sah ihm an, dass ihm unbehaglich zumute war. In der Hand hielt er das Dokument über das Vermögen, das Vater mir vermacht hatte. Ich wusste, was er sagen wollte, und legte mir bereits im Geist eine Antwort zurecht. »Meine liebe Schwester«, begann er, »ich würde dich gern bitten, bei uns zu wohnen, wenn dann nicht der Umstand wäre, dass du Onkel und Tante hier bei dir hast, die sich um dich kümmern. Wie du weißt, hat Vater dir den größten Anteil seines Vermögens hinterlassen. Dagegen habe ich natürlich nichts einzuwenden, denn Vater hat für dich stets in vorbildlicher Weise gesorgt und vornehmlich dein Wohlergehen und deine Bequemlichkeit im Auge gehabt. Da du nun aber eine wohlhabende Frau bist, kannst du dir aussuchen, wo du wohnen möchtest, auch wenn es Lahore ist.« Ich unterbrach ihn mit den Worten, »Danke, mein Bruder, aber ich möchte dieses Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wirklich nicht verlassen. Ich möchte nicht nach Lahore ziehen.« Mein Bruder sah mich prüfend an. »Ist es denn gut für dich, wenn du hier bleibst und grübelst?« »Grübeln würde ich vermutlich auch in Lahore. Hier habe ich meine vertraute Umgebung«, gab ich zurück. Den tieferen Grund, warum ich bleiben wollte, verriet ich nicht, dass ich nur hier in Ruhe und Ungestörtheit den Koran nach Jesus, dem Propheten und Heiler, durchforschen konnte. »Nun gut, wenn du so denkst, dann ist es mir recht«, sagte Safdar Shah. Er schien erleichtert zu sein. »In diesem Falle sollten wir dann, jetzt also Vaters letzten Wunsch, hinsichtlich deines Vermögens erfüllen.« Es wurde also vereinbart, dass Safdar Shah Geld auf der Bank in Lahore deponieren sollte, das ich nach Bedarf abheben konnte. Als Haushaltsvorstand wurde ich allmonatlich einen Scheck auf eine Bank ausstellen, mit dem die laufenden Kosten bestritten werden konnten. Onkel würde dann jeweils von mir genug für den Unterhalt des Hauses erhalten. Mein Bruder wollte uns zweimal im Monat besuchen, um den Kontostand mit mir durchzugehen. »Ich weiß, dass du alles ordentlich handhaben wirst«, sagte er. »Vater hat bereits zu seinen Lebzeiten großes Vertrauen in dich gesetzt.« Befriedigt über diese Vereinbarung reiste mein Bruder ab. Und dann ging einer nach dem anderen fort, bis ich allein übrig geblieben war, ohne einen einzigen engen Vertrauten oder guten Freund, der meine Einsamkeit geteilt hätte. Trotzdem konnte ich mich nicht über Mangel an Gesellschaft beklagen. Als mein Bruder abgereist war, kam Tante zu mir ins Zimmer. »Du hast es wirklich gut, dass man dir so viel Vertrauen entgegenbringt«, sagte sie. »Als ich so alt war wie du, wäre es für eine Frau undenkbar gewesen, so gut über geschäftliche Dinge Bescheid zu wissen. Aber dein Vater, gesegnet sei sein Andenken, hat dich wie einen seiner Söhne behandelt.« Als sie das Zimmer verlassen hatte und mich von neuem eine tiefe Stille umgab, öffnete ich meinen Urdu-Koran und las noch einmal die Stelle aus der Sure, das Haus Imram, die für mich inzwischen eine solch zentrale Bedeutung gewonnen hatte. Es gab vieles, was ich noch nicht verstand. Viele kluge und gelehrte Leute hatten versucht, Erklärungen über den Propheten Jesus abzugeben, der, wie diese Sure es sagte, ein geschaffenes Wesen war, ein Gebilde aus Staub wie Adam und der trotzdem durch die Macht Allahs alle diese Wunder vollbringen konnte. Ich zweifelte nicht daran, dass er ein bedeutender Mann gewesen war. Aber wer war dieser Prophet wirklich, dass er um meine Not wusste und vom Himmel her zu mir gesprochen hatte, als ob er lebendig sei? Ich hatte meinen liebsten Gefährten verloren und das Leben lag öde und leer vor mir. Trotzdem war ein winziges Samenkorn des Suchens und der neuen Hoffnung in mein Herz gefallen. Eines Tages, das wusste ich, würde ich das Geheimnis dieses rätselhaften Propheten lösen können, der sich hinter den Seiten des Korans verbarg. Ein neues Kapitel beginnt mit der Überschrift »Das Auto«. Seit Vater tot war, stand sein blauer Mercedes schweigend und mit schwarzen Tüchern bedeckt in der Garage. Eine stumme Erinnerung an den Mann, der unser Leben mit Freude und Glück erfüllt hatte. Nun aber, wie die strahlende Sonne von unserem Alltagshimmel gewichen war und uns in Dunkelheit und Kälte zurückgelassen hatte. Der Wagen zeugte von einem wohlhabenden Besitzer. Meinen Vater morgen für morgen mit ihm zur Arbeit fahren zu sehen, hatte für uns zur täglichen Routine gehört. Das Auto war in sich selbst ein Prachtstück, aber Vater verlieh ihm durch seine Gegenwart eine zusätzliche Vornehmheit, wenn er neben Majid, unserem Chauffeur, Platz nahm, dessen stolz erhobener Turban und gerader Rücken aller Welt zeigte, wie glücklich er sich schätzte, einen solchen Herrn fahren zu dürfen. Auch wir Kinder waren glücklich und stolz, wenn Vater uns in seinem Auto irgendwohin mitnahm. Die Jungen fuhren darin zur Koranschule und ich begleitete Vater, wenn es darum ging, ärztliche Hilfe für meine Krankheit in Anspruch zu nehmen. Manchmal machten wir auch gemeinsam einen Ausflug. Dann holte Vater mich aus meinem Zimmer heraus und wir fuhren in Richtung Lahore davon, um Verwandte zu besuchen. Jetzt stand der Wagen still. Keiner hatte Lust, ihn zu fahren, nicht einmal mein Bruder. Regelmäßig nahm Majid die Tücher ab und putzte und polierte den dunkelblauen Lack sowie die glänzenden Chromteile, bis alles blitzte und blinkte wie ein Spiegel. Er wienerte das Armaturenbrett aus Mahagoniholz blank und wichste die Ledersitze, sodass sie einen starken Duft verbreiteten. Mit der gleichen Sorgfalt säuberte er auch den Motor und schmierte alle mechanischen Teile ab, wobei er das Auto aufbockte, damit es nicht auf den Rädern stand. Während Majid arbeitete, sprach er leise vor sich hin. Es hörte sich an, als unterhielte er sich mit dem Wagen. Die Mädchen berichteten mir alle diese Dinge und meinten kichernd, »Dieser Majid, du solltest ihn einmal hören. Bei ihm ist eine Schraube locker. Stell dir vor, was er zu dem Auto sagt. Du bist nicht tot.« »Seid still«, schalt ich. »Darüber gibt es wirklich nichts zu lachen.« Ich hatte das unbehagliche Gefühl, dass Vater es hören könnte, dass er plötzlich aus den Schatten der Abenddämmerung, die unser Haus einhüllten, hervortreten und nach dem Wagen verlangen könnte, um dann dorthin zu fahren, als wenn nichts geschehen wäre. Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als eine meiner Dienerinnen eines Tages gelaufen kam und erzählte, sie habe den Herrn im Haus herumgehen sehen. »Hat er etwas zu dir gesagt?«, wollte ich wissen. Sie schauderte. »Nein, er hat mich gar nicht angeschaut, sondern ist geradewegs durch jene Tür gegangen. Als ich hineinsah, war niemand da. Der Raum war leer.« Ich brachte es nicht übers Herz, sie wegen ihrer übertriebenen Fantasie zu tadeln, sondern überlegte nur, warum es nicht mir vergönnt gewesen war, sein liebes Angesicht zu sehen. Doch dieses Auto war ein Symbol für meinen eigenen, nutzlosen Zustand. Würde es für immer in der Garage stehen müssen, ein bloßer Abglanz vergangener Zeiten? Und würde ich in meinem hilflosen Zustand verharren und mein Leben lang nur noch von Erinnerungen zehren müssen? Meine Geschwister führten alle ihr eigenes Leben, und obwohl sie sich treu an Vaters Anweisungen hinsichtlich meiner Person hielten, wollte ich ihnen doch auf keinen Fall zur Last fallen oder ihnen Not bereiten. Meine trübsinnige Stimmung blieb meinen Schwestern nicht verborgen. Eines Tages sprach Samina mich darauf an. »Kleine Schwester, was macht dir so viel Kummer, dass du so traurig aussiehst?« Ich sagte es ihr, worauf sie erwiderte, »Du wirst uns niemals eine Last sein. Dafür haben wir dich viel zu lieb.« Wenn mich in Zukunft Schwermut überfallen wollte, versuchte ich, mir selber Trost zuzusprechen. »Weißt du, Gulshan«, sagte ich zu mir, »du hast doch wirklich Glück, dass du einer solchen Familie angehörst. Du hättest ja genauso gut in Armut geboren sein können wie deine beiden Dienerinnen. Du hättest einen Vater haben können, der dich nicht liebte, und Geschwister, die sich nicht um dich kümmerten. Du hast eine gute Erziehung und Ausbildung genossen. Du hast ein Dach über dem Kopf und Vater hat dafür gesorgt, dass es dir an nichts fehlt. Also mach das Beste aus deiner Situation. Denk an die schöne Zeit in Mekka, als du Gott und seinem Propheten so nahe warst. Erinnere dich an Vaters Worte, dass Gott dich heilen werde. Und wenn dir das immer noch nicht genügt, dann denke an die Stimme, die du in diesem Zimmer vernommen hast und die dich auf Jesus, den Heiler, hingewiesen hat. Wenn ich alle diese Dinge auf die Waagschale legte, hätten sie in der Tat ausreichen sollen, um mich aus meiner Verzweiflung zu reißen. Jeden Tag sagte ich mir vor, wie dankbar ich für alles Gute sein müsse, das mir beschert sei, bis meine Niedergeschlagenheit schwand und mein Geist wieder fröhlich sein konnte. Und trotzdem war da im Verborgenen ständig die heimliche Angst, ich könne vielleicht doch nicht geheilt werden. Ich wandte mich noch eifriger dem Gebet zu als früher. Meine Tage verliefen nach einem regelmäßigen Muster, bei dem die 5 vorgeschriebenen Gebetszeiten im Mittelpunkt standen. Um 3 Uhr morgens wachte ich auf und bereitete mich auf das Morgengebet vor. Anschließend las ich bis zum Frühstück, das ich in meinem Zimmer einnahm, in meinem arabischen Koran. Nach dem Frühstück zogen mich Salima oder Sema an und dann vertrieb ich mir die Zeit, indem ich ein religiöses Buch oder die Zeitung las, Radio hörte oder einem meiner Geschwister einen Brief schrieb. Nach dem Mittagessen ruhte ich für eine Zeit, dann folgte das Nachmittagsgebet. Wenn Tantes Kinder aus der Schule kamen, wurde ich mit meinem Rollstuhl in den Garten geschoben, um ihrem Spiel zuschauen zu können. 2 Stunden vor Anbruch der Dunkelheit kam das Asar Kemas und 2 Stunden nach Einbruch der Dunkelheit das Abendgebet. Zu guter Letzt gab es noch das Nachtgebet, dem der größte Wert beigemessen wurde. Die Frauen waren nicht verpflichtet, die Moschee aufzusuchen. Stattdessen sagten wir unsere Gebete leise zu Hause her. Ich hätte eher auf das Essen verzichtet, als meine Gebetszeiten ausfallen lassen, obwohl ich die Gebete nur herunterleierte wie ein Papagei. Sie waren für mich die Verbindung mit Vater, das Zeichen, dass ich dem Glauben treu geblieben war. Er hatte mir gesagt, dass ich ihn unmittelbar nach meinem Tod im Paradies wiedersehen würde, wenn ich treu bliebe. Dann würde ich einen neuen Körper haben. Alle Frauen im Paradies waren jung und schön, so stand es im Koran. Tief in meinem Herzen jedoch trug ich eine weitaus größere, quälende Angst mit mir herum, als ich sie selber wahrhaben wollte, geschweige denn einem anderen gegenüber zugegeben hätte. Gott musste zornig auf mich sein, darum hatte er mir meinen Vater genommen. Ich begann mich vor dem Gott, den wir verehrten, zu fürchten. Er war vor mir verborgen hinter einem Vorhang der Dunkelheit und Unwissenheit. Nichts von alledem war nach außen hin sichtbar. In mancher Hinsicht schien mein Zuhause damals ein Paradies zu sein. Unsere Stadt, inmitten eines grünen, fruchtbaren Landstrichs gelegen, der von 5 Flüssen durchzogen war, wurde von den Einwohnern Lahores zwar oft als rückständig bezeichnet, für mich bedeutete jedoch Schutz vor der großen Welt, die voller neugieriger Blicke und peinlicher Fragen betreffs meiner Behinderung war. Sie war mein Zufluchtsort vor dieser rauen Welt, in der Katastrophen, Mord und Totschlag an der Tagesordnung waren. Aller Voraussicht nach würde es mir erspart bleiben, mich jemals intensiv mit ihr auseinandersetzen zu müssen, sei es durch eine Heirat oder durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Aus den Nachrichtenprogrammen in Urdu, die von der BBC in London ausgestrahlt wurden, aus der Zeitung und vom Fernsehen her wusste ich, was in der Welt alles los war, und sehnte mich danach, mit Vater alle diese Dinge, die ich sah und hörte, besprechen zu können. Es gab ja so vieles, was ich nicht verstand, und nun hatte ich den einzigen Menschen, der mir geholfen hatte, mir eine Meinung zu bilden, verloren. Natürlich wurde immer noch genug in unserem Haus geredet. Ich sprach mit meinem Onkel über die Führung des Haushalts und über geschäftliche Dinge. Mit Tante unterhielt ich mich über ihre Kinder, über die Dienstboten, über das Wetter, über die Blumen im Garten und über die Hochzeiten und Beerdigungen innerhalb der Familie und Bekanntschaft. Im Austausch mit meinen Schwestern drehte sich das Gespräch um ihre Kinder und die vielen kleinen privaten Dinge ihres Familienlebens, bei meinen Brüdern ebenfalls um familiäre Angelegenheiten sowie gelegentlich um die Ereignisse in der Welt. Überall auf der Welt gibt es Unruhen und Probleme. Aber hier in Pakistan haben wir Frieden. Dieses ist das heilige Land. So sahen meine Brüder die Dinge. Daneben gab es natürlich auch vieles mit den Dienstboten zu besprechen. Da war zunächst Munshi, der einmal die Woche an meine stets nur angelehnte Tür kam, um laut die Abrechnung vorzulesen, die er immer aufs Sorgfältigste erstellte. Onkel hatte darauf bestanden, dass er das tat. Geld war eine schlüpfrige Sache und in unserem Haushalt gab es genügend Löcher, durch die es hindurchrutschen konnte. Onkel wollte nicht eines Tages dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Am meisten sprach ich mit meinen beiden Mädchen, die schon so lange bei mir waren und mich genauso lieb hatten wie ich sie. Doch nicht einmal sie merkten etwas von der heimlichen Veränderung, die in den 3 Jahren nach Vaters Tod in meinem Inneren vorging, indem ich anfing, die Vorstellungen, die ich bisher unbesehen akzeptiert hatte, einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Am Abend, wenn die Kinder im Bett waren und Onkel und Tante sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatten, wenn es nach dem letzten Gebetsruf still im Haus geworden war, dann hatte ich Zeit, den Koran in Urdu zu lesen. Die Abschnitte, die ich aufschlug, bezogen sich alle auf den Propheten Jesus. Aber eins war mir rätselhaft. Wenn er solch ein gewaltiger Heiler war, warum stand da nur so wenig über ihn im Koran? Tante, fragte ich eines Tages, weißt du etwas über Jesus? Tante griff nach einem Ende ihres Halstuches, das lose herabhing, und schlang es sich um die Schulter. Dann erwiderte sie fest und bestimmt, als ob sie eine auswendig gelernte Lektion hersagte. Er ist der einzige Prophet im Koran, der den Blinden das Augenlicht schenkt, die Toten auferweckt und einmal wiederkommen wird. Aber ich weiß nicht, in welcher Sure das steht. Als ich es ihr in meinem Urdu-Koran zeigen wollte, stieß ich auf Widerstand. »Du hast eine gute Schulbildung gehabt«, sagte sie. »Du kannst das lesen. Aber wir haben unsere eigenen Vorstellungen, an denen wir festhalten, weil Mohammed uns so gelehrt hat.« Ich erkannte, dass sie keine Lust hatte, weiter darüber zu reden, aber sie musste diese Unterhaltung an die übrigen Familienmitglieder weitergegeben haben, denn mein Bruder Safdar Shah stellte mir diesbezüglich einige vorsichtige Fragen. Er kam 2-mal im Monat, meistens für einen ganzen Tag, um nachzusehen, wie der Haushalt lief und sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Meine Schwester Anis kam jeden Monat einmal und Samina besuchte uns, so oft ihr dieses von Rawalpindi aus möglich war. Sie blieb dann immer für einige Tage bei uns. Niemals ist wohl ein Mensch von seinen Geschwistern so umsorgt worden und dabei doch so einsam gewesen. Safdar Shah nahm den Urdu-Koran in die Hand. »Es freut mich, dass du deiner Religion treu geblieben bist, Gulshan. Liest du den Koran eigentlich nicht mehr auf Arabisch, wie Vater es dich gelehrt hat?« »Doch, Bruder, das tue ich immer noch regelmäßig. Morgens lese ich die arabische Version und abends die Urdu-Übersetzung. Ich möchte seine Bedeutung besser verstehen lernen.« Mit dieser Antwort war er zufrieden. »Schön, wenn du beide Versionen liest, dann ist das in Ordnung, solange du die Lektüre des arabischen Textes nicht vernachlässigst.« Er ging mit der Überzeugung fort, dass ich mich noch mehr als früher in den Islam vertieft hatte. Viele Jahre lang hatte ich mit großer Hingabe den Koran studiert und regelmäßig gebetet, dabei aber mehr und mehr die Hoffnung verloren, dass mein Zustand sich jemals ändern würde. Doch nun fing ich langsam an zu glauben, dass das, was über Jesus im Koran geschrieben stand, wahr war, dass er lebte und Wunder vollbrachte und auch mich heilen konnte. O Jesus, Sohn der Maria, es steht im Koran, dass du Tote auferweckst, Aussätzige geheilt und viele andere Wunder getan hast. Bitte heile auch mich. Während ich dieses Gebet sprach, wurden meine Erwartungen größer. Das war merkwürdig, denn in den vielen Jahren, in denen ich nach Art der Moslems gebetet hatte, war ich bisher nie wirklich davon überzeugt gewesen, dass ich gesund werden konnte. Ich nahm die Perlenschnur zur Hand, die ich aus Mekka mitgebracht hatte, sagte nach jedem Gebet die Formel her und fügte hinzu, »O Jesus, Sohn der Maria, heile mich!« Allmählich änderte sich mein Beten dahingehend, dass ich auch zwischen den festgesetzten Gebetszeiten immer wieder die Perlenschnur durch meine Finger gleiten ließ und bei jeder Perle sagte: O Jesus, Sohn der Maria, heile mich. Je mehr ich so betete, umso mehr fühlte ich mich zu dieser schattenhaften Gestalt hingezogen, die im Koran nur von zweitrangiger Bedeutung war, aber eine Kraft besaß, die Mohammed nie für sich in Anspruch genommen hatte. Oder wo stand etwas davon geschrieben, dass Mohammed die Kranken geheilt und die Toten auferweckt habe? Wenn ich nur mit einem Menschen über diese Dinge reden könnte, seufzte ich. Aber da war keiner. So fuhr ich fort, zu diesem Propheten Jesus zu beten, bis ich mehr Erkenntnis bekommen würde. Wie gewöhnlich war ich um 3 Uhr morgens aufgewacht und las im Bett sitzend jene mir inzwischen so wohlbekannten Verse aus dem Koran. Noch während ich die Worte in mich aufnahm, sprach ich in meinem Herzen die alte Litanei: O Jesus, Sohn der Maria, heile mich! Doch dann brach ich plötzlich ab und sprach laut einen Gedanken aus, der sich mir mit Gewalt aufgezwungen hatte. So lange mache ich das nun schon und bin immer noch ein Krüppel. Nebenan hörte ich, wie jemand langsam aufstand und sich anschickte, wie üblich vor dem Morgengebet das Waschwasser vorzubereiten. In wenigen Minuten würde Tante zu mir hereinschauen. Während ich dieses alles in meinem Kopf registrierte, beschäftigten sich meine Gedanken auf hartnäckige Weise mit meiner Not. Warum war ich nicht gesund geworden, obwohl ich 3 Jahre lang so intensiv gebetet hatte? Hör doch, du lebst im Himmel und im Koran steht geschrieben, dass du Menschen geheilt hast, also kannst du mich auch heilen, und trotzdem bin ich immer noch ein Krüppel. Warum bekam ich keine Antwort? Warum umfing mich nur eisiges Schweigen, das meinen vielen Gebeten Hohn sprach? Wieder rief ich seinen Namen an und brachte verzweifelt mein Anliegen vor. Wieder wartete ich vergeblich auf Antwort. Da schrie ich in Aufwallung von plötzlichem Schmerz laut auf: Wenn du kannst, dann heile mich. Wenn nicht, dann sag es mir. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. An dieser Stelle geht die Zeit zum Lesen heute wieder zu Ende. Ich muss mich verabschieden. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Sendung und sage bis dahin gute Nacht.